Dresden in Echt mit Magnus Hecht. Ein Podcast über Menschen und die Stadt. Dresden in Echt mit Magnus Hecht. Eine neue Folge über Menschen und die Stadt und heute mit Marita Schieferdecker-Adolf. Grüß dich.
Grüß dich, Magnus.
Liebe Marita, am Anfang die Frage: Was bedeutet eigentlich dein Name? Und ich würde eigentlich gleich erweitern, dein Vorname und deine Nachnamen.
Gut, also mein Vorname, auf Lateinisch die Ehefrau Marita, aber er kommt eigentlich aus dem Hebräischen, von Maria. Das ist eine Abwandlung von Maria, ne, Marita. Ja, und der Familienname Schieferdecker, das ist ein ganz altdeutscher Name, Schieferdecker, ne, wie hat mit dem Dachdeckerberuf was zu tun. Ah. Ne, und Adolf heiße ich deshalb, ich war verheiratet mit einem Mann, der Adolf hieß, und als wir uns trennten, wollte ich nicht anders als meine Töchter heißen, die von dem Herrn Adolf waren. Und ich war ja inzwischen mit einem Herrn Schieferdecker verheiratet. Und da ist es mir zu DDR-Zeiten tatsächlich gelungen, das Adolf ranzuhängen. Aber ich habe, wenn das ein F gewesen wäre, hätte ich es natürlich nicht gemacht.
Also es ist ein PH.
Das ist ein PH. Und ich hatte damals auch im Stadtjugendveramt gearbeitet und da war das möglich, weil der Name schon bis zum gewissen Grad öffentlich war.
Mhm. Aha, okay. Du hast gerade schon erwähnt, du hast natürlich schon ein ganzes Leben gelebt. Das ist auch toll. Ich habe dich wegen verschiedenen Gründen auch hier eingeladen. Also man könnte über so vieles mit dir sprechen, kann man ja auch machen. Aber wir haben ja nur beschränkt Zeit. Deswegen müssen wir uns auf eine kleine Auswahl beschränken. Und was ich auch immer frage, kommst du eigentlich aus Dresden?
Ich bin im Erzgebirge geboren, im kleinen Ort Neuhausen bei Seifen. Hab dann später in Leipzig studiert und dann nochmal in Berlin. Und dann später nach meiner Eheschließung mit dem Herrn Adolf in Dresden gelebt, okay. Hingezogen,
gelebt. Und seitdem bist du hier?
Seitdem bin ich hier.
Und das heißt, es gefällt dir oder sind andere Gründe ausschlaggebend gewesen, familiäre Verpflichtungen?
Nee, Dresden gefällt mir als Stadt sehr gut.
Ne? Und was ist da dein Lieblingsort?
Eigentlich die Elbe und darüber hinaus in Richtung Sächsische Schweiz und auch, muss ich sagen, wo ich jetzt wohne, dort die linke Elbseite, wo die Weinberge sind und dann, ich wohne jetzt in der Alpenstraße, also sehr hoch. Mich erinnert diese Gegend bis Pillnitz so ein bisschen an Italien.
Ach ja, schön. Das, ja.
Ne? Von daher dort.
Na, wenn die Sonne scheint, wird es da ja auch warm, oder?
Ja, wird es auch warm, Im Winter wird es auch kalter. Mhm. Ne? Also, wie gesagt, das sind eigentlich meine Lieblingsorte, aber ich mag die Altstadt auch sehr gern und die Neustadt auch. Also mir gefällt sehr vieles in Dresden.
Okay. Lieblingsmuseum?
Lieblingsmuseum, ja, die Kunstgalerien, die kann ich nicht mein Lieblingsmuseum sagen, aber es gibt einige, die mir wichtig sind. Also das Albertinum, die Ausstellung, natürlich auch die Gemäldegalerie, habe ich auch ganz gern. Inzwischen habe ich auch gute Ausstellungen im Kienemuseum gefunden. Also das ist vielseitig. Mhm. Ja.
Nee, und mit Kunst kennst du dich schon auch aus?
Bis zum gewissen Grad kenne ich mich aus.
Ja. Ne? Machst du selber Kunst, Kunst?
Nee. Nein, gar nicht.
Aber du hast Ausstellungen organisiert.
Ich habe Ausstellungen organisiert und ja, muss sagen, ich verstehe bis zum gewissen Grad, was gute Kunst und was schlechte Kunst ist, mal so gesagt.
Ach so? Dann sag mal, was ist gute und was ist schlechte Kunst?
Das kann man so nicht, das kann ich nicht jetzt erklären. Ja. Das muss ich sehen. Also dein Feldner zum Beispiel, den du dort an der Wand hast, das ist in meinen Augen eine sehr gute Kunst, diese ja. Aquarelle, die er ja. macht. Weil in Dresden gute Kunst, die alten Meister, das ist natürlich gute Kunst. Aber es gibt Gerhard Richter oder andere, die auch Albertinum hängen und überhaupt auch ausstellen. Es gibt sehr viel gute Kunst. Was sind Kriterien für gute Kunst? Das ist ein anderes Thema.
Ja. Na, Elbflorenz heißt ja nicht Elbflorenz, weil es so schön ist wie Florenz oder so, ne? Sondern wegen den Kunstsammlungen, weil die vergleichbar sein sollen, ja. so ungefähr. So ja. kam der Begriff damals aus, ja. auf. Ne?
Ja. ja.
Das finde ich schon auch.
Ja, das ist, hier merkt man wirklich, wie wichtig eben solche Könige waren, die einfach die Mittel hatten, sowas zu kaufen. Ja. Der hat eben der August die Sixtina kaufen können.
Ja.
Und dass die hier hängt, das ist schon wirklich ein Weltereignis, finde ich.
Ja, das zieht auch immer noch sehr viele Leute, ne, an,
ja,
das ist klar.
Ja, ja. Das muss man, das ist der Wert. Wenn man immer so über alte Zeiten, die armen Leute und die sehr reichen Leute und die armen Leute, die unterdrückt wurden, aber ein großer Gewinn dieser wohlhabenden Leute waren eben, dass sie uns zum Beispiel Kunst auch erhalten haben, weil sie die kaufen konnten. Mhm. Das finde ich eben angenehm und nicht so wie heute zum Beispiel solche superreichen Leute, die irgendwelche Kunst kaufen, manchmal auch klauen lassen, die dann in irgendein Kabinett verschließen und nur für sich anschauen.
Ja, das soll es geben, ne?
Dass sie dann, ja.
Dass sie dann froh sind, dass sie ihr Originalkunstwerk zu Hause im stillen ja. Kämmerchen haben, nur für
ja.
sich.
Ja, ne? Das ja. ist, das ist, also da haben wir Glück in Dresden.
Nee, Kunst soll schon für alle sein, das sehe ich auch so, ne? Und ja, und du hast ja auch vor allen Dingen jetzt im, so erlebe ich dich, die Ader eben diesen Menschen, die es nicht so einfach haben oder die es nicht automatisch einfach haben, auch denen zu helfen, die zu unterstützen, und bist also ehrenamtlich ziemlich stark engagiert. Kannst du da mal eine kleine Auswahl nennen, was du machst?
Ja, also ich arbeite in unterschiedlichen Vereinen, wo vor allen Dingen Menschen hinkommen, die auch oft mehr Probleme haben als Dresdner, die schon lange hier leben, also zum Beispiel Migranten. Dort arbeite ich an vielen Stellen. Also zum Beispiel arbeite ich im Weltclub Dresden, und da, wo ich sehr gern arbeite, weil dort dieser Verein es verstanden hat, auch Migranten einzustellen, wo Migranten für Dresdner arbeiten. Nicht nur immer dieses Vorurteil, wir Deutschen, wir armen Deutschen, für die müssen wir alles machen, für die müssen wir eine Unmenge Geld bezahlen, sondern die machen dort was für uns. Ne? Also dort sind sie, in Deutschland sind Migranten ja zum Beispiel so ein Problemfall, das sind Probleme, die wir haben. Ne? Und das ist ein Punkt, das reizt mich. Ich muss allerdings auch sagen, da bin ich sogar noch sehr jung gewesen. Ich war ziemlich aufsässig und hab dort auch erlebt, wie Unrecht geschah, zum Beispiel,
ja.
wo ich mich aufgelegt habe. Hatte auch eine Mutter, die an dieser Stelle sehr, sehr, sehr viel in sich trug und da auch keinen Hehl draus machte, also zum Beispiel zu DDR-Zeiten nicht zur Wahl ging, das aber auch durchsetzte. Und das habe ich als Kind erlebt, wie die dann zu uns nach Hause kam mit der Wahlurne, diese Genossen, und die ging ja dann in die Wohnung, und meine Mutter dort stand da ernsthaft, wirklich. Erst liefen wir an dem Rathaus vorbei, wo die Wahl war, meine Mutter mit erhobenem Haupt, ich so 5 Meter hinterher, ich habe das ja noch gar nicht ganz verstanden. Dann kam die nach Hause und meine Mutter standhaft und die gingen. Also, und das habe ich eben schon als Kind erlebt und habe dann später gemerkt, erstens, dass mir das Spaß macht für Menschen, die es auch nicht so leicht hatten zu arbeiten. Sicher hat es auch damit zu tun, weil meine Mutter sehr christlich war. Mhm. Ja, das spielt zusätzlich eine Rolle. Und ja, ich denke einfach, das ist nötig, dass es sowas macht. Bei mir kommt noch zugute, dass ich es auch gern mache.
Mhm. Ja. Ah, du hast mir mal so eine Geschichte erzählt, wo es um die vietnamesischen Vertragsarbeiter und vor allen Dingen die Vertragsarbeiterinnen ging, die in der DDR dann hierher kamen und hier gearbeitet haben und wie die auch teilweise ungerecht eben behandelt wurden damals, ne? Und dass die zum Beispiel überhaupt nicht schwanger werden durften, die Frauen, dann wurden sie gleich sozusagen wieder zurückgeschickt und Ähnliches, ne? War das deine erste Begegnung mit dieser Art von Thema?
Ich habe im noch zu DDR-Zeiten im Stadtjugendamt gearbeitet, hier in Dresden. Und das gab dort jeden ersten Adventssonntag einen Adventsjugendgottesdienst in der Kreuzkirche. Und dort hatte ich die Aufgabe, in Dresden lebende Migranten Interviews zu machen. Die wurden dann dort aufgeführt. Und da bin ich also in so eine bestimmte Gaststätte, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, gegangen. Und dort habe ich also schon erlebt, wie die Leute dort geredet haben, die haben doch alle ein Messer in der Tasche, diese Leute. Also dort habe ich schon Leute kennengelernt. Dann später habe ich die Cabana in Dresden mitgegründet, in Loschwitz. Dort kamen Leute, zum Beispiel hatte die DDR Leute aus El Salvador, aus Kuba, aus Chile, aus Venezuela geholt. Das waren alles Kämpfer gewesen, also ehemalige kommunistische Länderkämpfer, die als Kinder schon gekämpft hatten, zum Teil verletzt, nur noch ein halbes Bein oder so. Und dort habe ich auch gespürt, wie wichtig das ist. Die kamen zu uns, sie waren nicht christlich etwa, die kamen und da ist mir wirklich deutlich geworden, an diesen Menschen, die haben sich wirklich für Unrecht, gegen Unrecht aufgelehnt. Mhm. Ne? Und das sind alles solche Etappen in meinem Leben, wo ich dann eben dahin gekommen bin, dass ich halt mich mit Menschen, dass ich mich bei Menschen wohlfühle, die diese Erfahrung machen und gemacht haben. Und die Vietnamesen zum Beispiel, da sind viele Sachen passiert, schon zu DDR-Zeiten, dass sie eben gerade keine Kinder kriegen durften. Als ich dann Ausländerbeauftragte war, brachte jemand einen Vietnamesen mit einem ganz blauen Auge in mein Büro. Der war auf der Wilsdorfer Straße am helllichten Tag zusammengeschlagen worden. Also ständig solche, wirklich ständig. Oder ich wurde von der Polizei damals zum Hauptbahnhof gebeten, wo die Roma, damals kam ja in den 90er Jahren die vielen Roma, die hatten dort ein Feuer angebrannt, dort direkt hinter dem Bahnhof. Ja, und die Polizei, die stand dort ganz hilflos, standen die dort. Und ja, ich habe mich dann zu den Roma hingesetzt. Ja, also ich denke, man muss da auch ein gewisses Gespür haben für solche Menschen. Die spüren das.
Ja.
Ja, ob du wahrhaftig bist. Das sicher, das ich habe da wahrscheinlich auch eine Fähigkeit dafür. Ja. Ne, so.
Und du hast Theologie studiert.
Ich habe Theologie studiert und später habe ich dann noch, weil ich zu DDR-Zeiten mit sozial gefährdeten Jugendlichen gearbeitet, also solchen, die auch aus dem Knast kamen und sonst woher, habe ich noch Sozialpädagogik in Berlin studiert.
Und Theologie in Dresden?
Nee, in Leipzig.
Ah, in Leipzig.
In Leipzig.
Und wie war das zu DDR-Zeiten, Theologie zu studieren? War das unproblematisch?
Das war quasi so ein Auswahlstudium. Was anderes hätte ich nicht studieren dürfen als Christ, so muss ich es wirklich mal sagen. Das wäre problematisch geworden. Und da war dann mein Theologie, es war, ich hätte vielleicht noch was anderes studiert, weil das ist so eine Sache, als Pfarrer zu arbeiten. Ich meine, ich habe sowieso nur das erste Examen und habe aber in der Kirchgemeinde, aber ich habe mir vieles, ich habe sehr viele Fragen zum Glauben. Und für mich ist es ein Problem, mit Menschen zu beten, was du als Theologe ja auch machen musst. Das hätte mich überfordert. Ja,
Ja.
oder ich wäre dort vielleicht nicht wahrhaftig gewesen. Also, aber der Hintergrund natürlich, es war, die wollten uns ja immer, also zum Beispiel mussten wir immer, man musste ja so einen Ernteeinsatz damals machen als Student. Da hatten sie uns immer mit den Juristen zusammengesteckt, weil die eben sehr staatstreu
Ach so, ja,
waren.
damit ihr.
Ja, die war, und wir haben fleißig dort gezankt und diskutiert. So war das, ne?
Ja. Na, interessant. Und hast du dann die Bibel mal durchgelesen?
Durchgelesen, also sporadisch. Ich muss,
Ja.
na, so, ich hatte eine Zeit, da habe ich im Grunde jeden Tag so ein Kapitel gelesen und dazu eine Interpretation.
Ah ja, okay.
Das habe ich im Moment abgeschafft, weil ich irgendwie, das ist aber wichtig, da kommst du weit. Und es gibt ja wirklich viele Dinge in der Bibel, die man tatsächlich mit dem Verstand begreifen kann, im Grunde alles, weil bis auf den Punkt Glauben an Gott musst du glauben. Aber es ist falsch zu meinen, dass wenn man Historie weiß, wenn man weiß, warum das geschrieben wurde, wenn du das in Hebräisch oder in Griechisch liest, all solche Dinge, die man wissen muss, da gibt es viele Dinge, die wirklich erklärbar sind. Ja, es ist sehr interessant, es führt sicher hier zu weit, aber wenn du die Schöpfungsberichte, es gibt ja zwei in der Bibel, das sagen ja alle, 7 Tage die Erde geschaffen und Gott und so ein Quatsch und all dieses Zeug. Nur interessant ist eben, dass es hier eine ältere Fassung gibt, Yahwist heißt sie, wo der Mensch aus Lehm gemacht wird und alles Sachen. Und dann gibt es eine, die im 6. Jahrhundert ungefähr vor unserer Zeitrechnung gemacht wurde. Die haben Priester gemacht, die damals in der babylonischen Gefangenschaft, die waren damals schon Wissenschaftler zum Teil. Und die beschreiben das völlig anders. Am Anfang, also die beschreiben eigentlich die Entwicklung der Erde. Vom Niederen, erst Wasser, erst Oberwasser, dann die Fische, dann die Tiere, von einem, ja, das ist hochspannend, ne, wenn man sich damit beschäftigt. Aber das ist jetzt eine Sache, aber das macht Spaß, das ist
Ja.
interessant, ne?
Und du hast den Davidstern aber häufig, sage ich mal, sehe
Ja,
ich den, dass
ja.
du als Kette den Davidstern
Ja,
trägst.
ja, ja.
Wie kommt das?
Ja, aus mehreren Gründen. Also ich fühle mich dem Judentum sehr verbunden. Sehr verbunden der Theologie des Judentums. Ich könnte eigentlich auch eine Jüdin sein, weil dieser Ein-Gott-Gedanke, die nennen das Yahweh, der ist mir. Mir sind Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sind mir fremd, diese Begriffe.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht richtig, was das ist, was der Heilige Geist sein soll. Alles solche Konstrukte weiß ich nicht. Ich denke, Jesus war Jude. Ich denke auch, das denke ich nicht nur, sondern das ist ja bewiesen, Jesus hat dann und dann gelebt. Jesus hat wahrscheinlich nicht gewollt, dass eine neue Religion entsteht, das Christentum. Ja, ich denke, in dem Begriff Gott ist sowohl Jesus drin, als auch der Heilige Geist. Also Jesus insofern, dass er sehr menschlich ist, dass er sich um Arme gekümmert hat. Also von daher ist mir die jüdische Theologie sehr, sehr nah und eigentlich auch logisch im Kopf bis zum Begriff gewesen. Dann habe ich natürlich dadurch, ich liebe es nicht richtig, also ich finde das Land Israel wunderbar. Natürlich kritisiere ich vieles, was die Israelis tun, zum Beispiel eben diese wirklich rechte Regierung, die es jetzt gibt. Ich habe sehr gute Freunde in Israel. Ich bin sehr sicher auch verbunden dadurch, dass wir für unbegreiflich, was hier im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Ich habe da sehr, sehr viel darüber auch gelesen und mit Menschen darüber gesprochen. Es ist für mich nach wie vor unfassbar und schmerzt mich auch sehr. Ja, und ich sehe immer wieder, weil ich auch bei den Stolpersteinen Dresden Mitarbeiter, ich sehe dann, wenn Angehörige dieser Opfer auch hier nach Dresden kommen. Und ja, eigentlich ist das der Grund, warum ich auch diesen Davidstern trage. Zum Beispiel auch, weil jetzt der Antisemitismus sehr zunimmt. Ne, und immer wieder auch dieses Malheur passiert, dass Juden gleich Israel sind. Wobei ich nicht sagen will, es gibt sehr viele Menschen in Israel, die gar keinen Krieg wollen. Sehr die meisten der Bevölkerung. Die wollen keinen Krieg. Es gibt dort etliche, also wie gesagt, diese Politik, die in Israel passiert ist, muss man auch wieder mit dem Hintergrund sehen. Das will ich jetzt vielleicht nicht hier ausführen. Nur so viel. Ich kenne mich relativ gut dort aus. Es ist so, als die UNO damals den Juden diesen Staat zugesprochen hat. Vorher gab es die Balfour-Erklärung und was nicht alles, wo auch schon drin steht 1920, dass die Juden dieses Gebiet kriegen sollten. Gut, das ist eine andere Sache. Sie haben also haben erklärt, Israel bekommt den einen Teil, die Palästinenser den anderen Teil 1968. Aber das Gebiet der Palästinenser, das kann man historisch nachlesen, war sogar ein bisschen größer als das der Juden. Die Palästinenser haben das damals abgelehnt. Die haben es abgelehnt, 68. Die hätten damals einen palästinensischen Staat gehabt. Ja, 48. Ja, und so, es hat dann der Osso, es hat immer wieder Versuche. Es gibt einen Ministerpräsidenten Israel, Barak, der hat sogar Jerusalem zur Disposition gestellt. In Camp David war es. Es ist immer wieder abgelehnt worden.
Ja.
Ja, das sind eben diese Konflikte. Und ich habe mittlerweile den Eindruck, auch hier, was am 7. Oktober passiert ist, den Eindruck, dass der größere Teil der Palästinenser und der umliegenden arabischen Staaten den Judenstaat nicht wollen. Nicht wollen. Und ich habe selber in Dresden erlebt, in der Technischen Universität, zu einem Vortrag, wo gesagt wurde, es ging da auch, und es war eine Anwältin, eine israelische, die Palästinenser vertritt. Und in meinen Augen einseitig gegen die Juden. Und ich habe damals nur erwähnt, dass die Juden ja auch sehr lange in dem Land leben. Sehr ja. lange. Da haben die vielen palästinensischen Studenten, die haben drüber gelacht. Was? Die haben dort in dem Land gelebt. Und als ich dann raus bin aus dem ja. Saal, da hatten die ein Spalier gebildet, rechts und links, und ich musste dort. Ja, also solche Dinge, also auch, muss ich sagen, so eine sehr große Verfälschung der Geschichte ist auch in den Köpfen.
Sehr seltsam, ne? Wie
Ja.
gerade diese unumstößlichen Tatsachen,
Ja.
dass der Tempel ja dort steht, wo er steht,
Ja.
ne? Und die Moscheen ja draufgebaut sind,
Ja.
dann kann das ja nicht andersrum sein, sozusagen von der zeitlichen Abfolge her.
Ich bin nicht der Meinung, dass etwa das biblische Leben der Juden dort, dass das dafür zählt, dass die heute das Land haben dürfen. Das hat ganz andere Gründe, warum es ist ihnen wieder zugesprochen. Ne? So, und sie brauchten ein Land nach dem Holocaust. Gut.
Ja, das sind wir sehr ins Thema reingekommen. Zeigt ja auch deine beachtliche Bandbreite, wie du dich da engagierst, von Stolpersteinen über Arbeit mit Migranten. Sprachkurs gibt es denn noch, Alphabetisierungssprachkurs. Das ist sicherlich auch ganz interessant und wichtig auch.
Macht doch Spaß.
Ja, das glaube ich. Aber ich frage mich manchmal, woher nimmst du eigentlich die Kraft für diese ganzen Aktivitäten und für die Klarheit und Wachheit und dieses eben sich nicht wegducken?
Also um ehrlich zu sein, im Moment ist es wirklich, habe ich das Gefühl, muss ich ein bisschen aufpassen so. Aber woher nehme ich die Kraft? Ich habe die einfach. Ich habe die einfach. Ich bin ein kräftiger Mensch, psychisch auch, habe die und davon habe ich die eben, von mir.
Ja, okay. Ja,
Ja?
und da setzt du die auch ein.
Das setze ich dir auch ein.
Ja,
Ne?
ja.
Das wäre wirklich.
Da habe ich jetzt noch mal eine etwas andere Frage, aber das würde mich auch interessieren. Was denkst du denn, was in der Stadt Dresden geändert werden müsste? Aus deiner Perspektive raus. Nicht mal unbedingt jetzt kurzfristig oder nur, weil jetzt mal Wahlen sind oder wären, sondern ich sag mal so ein bisschen mittelfristig, langfristig. Was müsste sich in der Stadt eigentlich tun und ändern?
Das ist eine sehr schwierige und weitreichende Frage jetzt für mich. Ja, wenn ich will jetzt nicht vom Thema Kultur sprechen, Bau und solchen Sachen will ich nicht besprechen. Da gibt es Leute, die sehr viel besser das können. Außerdem ist das vielleicht auch nicht unser Thema. Da müsste sich auch einiges ändern. Ne? Das denke ich schon. Also ein Bereich denke ich aber in dem Zusammenhang, dass sehr viel mehr Sozialwohnungen gebaut werden müssten in dieser Stadt. Ne? Das denke ich. Aber zum Thema Migration, was müsste sich ändern? Ich denke, dass für mich müsste sehr viel mehr mit Bürgern gesprochen werden in dieser Stadt, in unterschiedlichsten Formen, vielleicht auch Versammlungen oder sonst was, in unterschiedlichen Formen, auch in den Medien, müsste sehr viel mehr zum Beispiel Thema Migration an Aufklärungsarbeit passieren. Ja, ich bin erschrocken, wenn ich erlebe, unter nahen Freunden, welche Unwissenheit dort auch da ist. Über einfachste Dinge, wie Arbeit wegnehmen oder immer noch als Ausländer, also damals diese ewigen Vorurteile gegen Ausländer, wie das damals hieß, die sind nach wie vor da. Die sind nach wie vor da. Und ich habe ja schon vor 1990, damals existierte die DDR noch, im Rathaus in einer Arbeitsgruppe mitgearbeitet. Das war kurz vor 89, zu diesem Thema. Damals war das schon so. Und ich bin erschrocken, jetzt nach 30 Jahren, dass das immer noch so ist. Ich habe mich, also dieser Punkt, um das etwas kurz zu beantworten, dieser Punkt, denke ich, ist ganz entscheidend. Viel mehr Öffentlichkeitsarbeit, viel mehr Begegnungen, also nicht nur so, dass das sicher auch, dass jemand auch seine, dass sie die Flüchtlingsschicksale und so kennenlernen, das gehört alles dazu. Aber es müsste, glaube ich, passieren, dass diese beiden Gruppen, die ehemals, die hier leben in Dresden schon viele Jahre und die Migranten, dass die sich begegnen, dass die sich auf verschiedenste Weise näher kommen. Ich bin jetzt mal erschrocken. Es gibt ja, was müsste sich ändern kurzfristig, also dieses Thema jetzt wieder der Zuwanderung aus aller Welt und diese Überforderung zum Teil der Kommunen.
Ja.
Und da habe ich in Thüringen gibt es ein Projekt, das macht eine Bürgermeisterin dort oder ein Bürgermeister, der ja, die Geflüchteten in eine Art ABM-Stellen einsetzt. Ja, und dort ist festgestellt worden, also in Arbeitsstellen, sicher vielleicht manchmal auch in Stellen, wo die Leute gar nicht arbeiten wollen, das mag alles dabei sein, und auch in sehr viel geringeren Stundenlohn als die normalen Leute bekommen. Aber man hat dort festgestellt, dass die Akzeptanz der Bevölkerung sehr viel größer geworden ist. Und ja, die Akzeptanz und auch die Geflüchteten, die das machen, aus diesem in dem Heim hocken und all diesen Dingen ein Stück rausgekommen. Also ich denke, dass das diese Gedanken oder dass man hier eben Geflüchtete, wird ja jetzt von der Bundesregierung auch diskutiert, eben nicht ewig in diese Integrationskurse die nächsten Jahre steckt, sicher auch, aber eben auch in Arbeit bringt, weil sie dort viel besser die Sprache lernen. Also, also das müsste, glaube ich, in dieser Stadt sehr viel mehr passieren. Für die nächsten Jahre, ich denke, sehr viel mehr politische Aufklärung. Ich denke auch sehr viel mehr Geschichtswissen. Mhm. Sicher betrifft das die Schulen, aber ich kenne einige Leute, ich habe sie bei Demonstrationen erlebt für Pegida. Ich weiß es noch am Postplatz. Da wir standen auf der einen Seite und dort stand die Truppe.
Ja.
Und an dem Tag am Postplatz war das, hat sogar ein englischer Holocaustleugner oder war es ein Ilgner heißt.
Ja,
dort. Und ich bin da mal rübergegangen zu den Leuten, die dort standen, ja, und habe dann gesagt, dass, ob sie denn wissen, wer heute hier auch spricht. Nee, ich sage, das haben wir nicht gewusst, sagte die eine Frau. So, es waren zwei Ehepaare, das haben wir nicht gewusst. Ach, da sagt der Mann, der hat sich sicher inzwischen geändert. Also ich entdecke, ich weiß sicher nicht, unter, kann man verallgemeinern, unter Ostdeutschen kann man nicht sagen, aber unter vielen Bürgern hier, die sehr wenig Geschichtswissen haben, das erschreckt mich. Ich weiß nicht, es hat sicher auch was mit der Schulbildung zu tun, zu DDR-Zeiten, dass sie vielleicht einseitig war. Das weiß ich jetzt nicht genau, welche Ursachen. Aber gerade auch zum Zweiten Weltkrieg, sicher, hat die DDR-Regierung vor allen Dingen den kommunistischen Widerstand betont.
Ja.
Na, in dieser Zeit. Und sie war quasi davon frei letzten Endes, weil sie ein Arbeiter- und Bauernstaat waren. frei von der Schuld, die auch begangen worden ist von Deutschen.
Ja.
Na, oder wenn ich am 13. Februar sehe, wie die alle, ich habe da mit den Engländern vom Dresden Trust, habe ich mich da lange unterhalten drüber. Die Amerikaner und der Engländer waren das natürlich und die Dresdner haben furchtbar gelitten, aber dass die Deutschen daran schuld sind, dass das passiert ist, das wissen sehr viele Dresdner nicht. Mhm. Na, solche Punkte.
Also auch Dresdner, die es eigentlich wissen müssten, weil sie alt genug sind und klug genug sind, um das verstehen und nachvollziehen zu können.
Genau, ne? Oder ich musste mal einen Vortrag halten im Benno-Gymnasium zum Thema Flucht, das ist ein paar Jahre her. Am 13. Februar haben die das verbunden, ich sollte über Geflüchtete reden, damals, das ist auch als Ausländerbeauftragte, und dann ging es um 13. Februar in dem Benno-Gymnasium und da waren natürlich Betroffene da, die Menschen verloren hatten von Dresdnern.
Ja.
Und ich habe dort einen Satz gesagt. Die Täter werden zu Opfern. Was meinst du, was dort losgegangen ist? Ich habe in der Nacht noch einen empörten Anruf von dieser Nora Goldenbogen bekommen. Ihre Schwester wäre keine Täterin gewesen und so. Ja, ich weiß, ob man diesen Satz vor Angehörigen der Opfer, ob man das so sagen, aber es ist eine Tatsache.
Ah ja, okay, interessant. Also dass auch in der Richtung das so benannt werden kann und
ja, ne? Das ist eben und das betrifft übrigens viele Kriege. Auch man könnte Parallelen zum Gaza-Krieg führen, so schrecklich der ist, so schrecklich. Aber die Hamas hat Israel angegriffen und zwar auf eine Art und Weise, die mehr als Kriegsgräuel sind.
Ja.
Auf eine Brutalität. Ich habe einen Freund in Israel, den Avi Primor, den ehemaligen Botschafter. Ich weiß da auch bei Interna, es ist unbegreiflich. Sowas hat der IS zum Teil nicht gemacht. Ja, und hier im Krieg sind auch Frauen und Kinder bombardiert worden. Ja, das bringt der Krieg. Ich finde es schrecklich, was dort passiert mit den Palästinensern. Muss ich wirklich, mich schmerzt das. Auf der anderen Seite muss man natürlich, ja, also gut, wir sind jetzt von den Dresdnern darauf. Also dieses Geschichtsbewusstsein halte ich für ganz wichtig. Was muss passieren? Es müssen sehr viel mehr Jugendarbeit muss passieren, mit Jugendarbeit gearbeitet werden. Aufklärung, politische Aufklärung, dieser Rechtsdruck in Deutschland macht mir wirklich Angst.
Ja.
Da habe ich große Sorge, und nicht nur in Deutschland, auch in Europa.
Klar, es ist ja ein weltweites Phänomen.
Das ist ein weltweites Phänomen. Und da ist noch, glaube ich, zu wenig auch drüber nachgedacht worden. Ich denke, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir alle, auch die Politiker, sich ernsthaft Gedanken über solche Sachen machen müssen.
Ja, naja, weil die Sicherheit nicht mehr da ist. Es ist irgendwie tatsächlich ein Bruch. Ne? So was, was bisher galt, ob das Bündnisse sind oder die Parteienlandschaft oder Loyalitäten, alles ist ins Rutschen gekommen, zählt nicht mehr und muss im Grunde genommen neu begründet werden und neu aufgestellt werden. Ja.
Sehe ich so. Und ich meine, das sind zum Teil Aufgaben, die ich gar nicht weiß, wie man das machen soll. Also guck dir das mal an im Erzgebirge und in der Oberlaus. Im Erzgebirge, die haben alle, ich komme von dort, ihre kleinen Häuschen, möglichst zwei Autos vor der Tür und die AfD. Ja? Da muss wirklich an der Stelle, ich fühle mich da hilflos, muss ich sagen.
Ja, nee, darum geht es wahrscheinlich auch gar nicht. Ich vermute eher, dass das eine ganz tief sitzende Geschichte ist, die eher nicht auf der Sachebene zu suchen ist, sondern so im Bereich des des Unterbewussten, des Irrationalen, also tatsächlich auch so eine, vielleicht auch so eine Rache an den 68ern, obwohl es die jetzt hier im Osten in dem Sinne nicht gab, aber insgesamt eben, was die mitgebracht haben, ob das die sexuelle Befreiung war oder die von der Kultur und so weiter. Ja. Ne? Und jetzt wird es, scheint der Zeitgeist sich da irgendwie zu drehen, sage ich mal. Und dann ist vielleicht auch die Möglichkeit da, sich mal zu wehren oder zu rächen, aber eben auf so einer Gefühlsebene eigentlich. Ja. Weil ich meine, uns geht es ja nun nicht so schlecht. Dieses Herbeigejammere ist ja furchtbar, ist ja auch ein bisschen peinlich, wenn man dann immer sich vor Angst in die Hose macht wegen irgendwelchen nicht eintretenden Entwicklungen.
Ich denke, da hast du es recht. Ich denke das auch, dass es tiefer liegt. Sicher in Ost und West unterschiedlich tiefer, die 68er mag sein. Im Osten sehe ich das auch ein Stück noch zurück. Also ein Punkt, denke ich, ist, dass, ich meine, zu DDR-Zeiten die Erziehung, die Schwarz-Weiß-Malerei, das ist gut und das ist richtig. Das ist gut und das ist schlecht.
Ja.
Wir waren eigentlich auch immer sogar in dem Bereich die Guten und der Kapitalismus die Schlechten. Mhm. Und das haben natürlich die Eltern auch noch in sich.
Ja.
Und tragen das auch wieder zu den Jüngeren weiter. Dazu kommen auch noch ich denke auch, dass natürlich die Medien, Social Media und all solche Sachen eine Rolle spielen, weil die einfach ermöglicht haben, dass ich dort alles sagen kann. Also der Geist ist von der Flasche, der Stöpsel ist weg. Ne? Und deshalb, dort kann man sich das alles trauen. Und wenn man das eine Zeit macht, dann traut man sich auch öffentlich, sowas zu machen.
Also die Schwarz-Weiß-Malerei war ja auch im Westen, war ja schon auch so, ne? Nur das wird jetzt halt verstärkt. Es gibt es wie eine Fan-Zugehörigkeit, da gibt es auch keine rationalen Gründe, warum die einen für Borussia Dortmund und die anderen für Bayern München sind. Aber so erscheint mir das jetzt. Ne? Und so wie du da nicht mit Argumenten durchdringst, ist das gerade auch zu beobachten. Ne? Auch dass so die Falschheit der Argumente nicht aus Versehen passiert oder zufällig, sondern ganz bewusst aus so einer Bösartigkeit heraus, ne, dass man sagt, mal gucken, wer mir hier alles auf den Leim geht und dadurch auch die, was du vorher sagtest, die Wahrhaftigkeit völlig entwertet ist. Ne? Also dadurch, dass sie nicht mehr gilt, ne? Auch deine historischen Wahrheiten, wenn die ständig in Frage gestellt werden und man das gar nicht glauben mag, selbst wenn man es vor sich sieht, anhand von Bauwerken, ist wirklich eine schwierige Voraussetzung.
Ja.
Da kannst du nur hoffen, dass uns da irgendwann noch mal was einfällt in der nächsten Zeit.
Genau. Ich denke allerdings auch, was ein Fehler ist, diese Diskussionen, die AfD macht das ja ganz bewusst, die provozieren ja auch, die stellen Thesen in den Raum und wissen vorher, dass es falsch ist.
Ja, klar,
und die wissen genau, und hauptsächlich, sie sind hier wieder im Mittelpunkt, haben die wahrscheinlich von dem Bannon auch gelernt, diesen ehemaligen Wahlkampfmanager von Trump. Also ich denke nicht nur, dass man sagt, die AfD und die, man muss auch mehr Argumente dagegen finden.
Ja, man darf sich jetzt vor allen Dingen nicht unterkriegen lassen und auch nicht zu viel Angst haben. Das will ich auch nochmal sagen. Das hilft nämlich nicht viel.
Das hilft nicht viel. Und ich denke auch, die Argumente müssen, also ich kenne etliche Leute, diskutiere ich immer mit einer Freundin, die mir diese Fragen stellt, die sie zu dem, die AfD zum Teil hat. Wir laufen immer an der Elbe entlang.
Ja.
Ne, und dann fragt die mich solche Sachen. Ich habe manchmal einen Zorn, dass die wieder solchen Mist hier fragt.
Ja.
Aber die will wirklich eine Antwort.
Ja.
Und da gibt es viele Leute, die, die deine Antwort wollen. Also zum Beispiel mit dem einen Scheiß, muss ich sagen. Ja, eine Freundin von mir, die hat diese Burka-Trägerinnen. Wie grässlich das ist. Ich sage, hast du denn in Dresden schon mal eine Burka-Trägerin überhaupt gesehen? Hm. Ne? Und dann dann kann man eine einfache Antwort auch drauf geben, aber überhaupt Sinn. Quatsch.
Ja, ist wirklich. Na gut, liebe Marita, wir wollen jetzt auch unsere Hörerinnen und Hörer langsam entlassen.
Ja.
Ich hoffe ja, dass mein Podcast auch viel gehört wird auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg von der Schule nach Hause.
Ja.
Und ich lade mir Leute ein, die interessant sind, aber keine Prominenten. Und ich glaube, mit dir ist mir das gelungen, auf jeden Fall jemand ganz Interessantes einzuladen.
Oh, danke dir. Ich würde gerne
noch länger mit dir sprechen. Das machen wir ja auch privat, ohne Mikrofone.
Ja.
Und in dem Sinne sagen wir mal Tschüss und auf Wiedersehen.
Ja, ich danke dir und Tschüss.